Wir lieben dich, Jesus. Danken dir jetzt für dein Wort. Dass dein Wort zu unseren Herzen spricht, Jesus. Dass wir dein Wort so hören, wie wir es brauchen heute Morgen. Dass du zu uns kommst, Gott, um uns zu ermutigen und deine Perspektive zu bringen darüber, wer du bist und mit wem wir es zu tun haben, Vater im Himmel. So bete ich in Jesu Namen. Amen. Amen. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite heute Morgen. Schön, dass du da bist. Und irgendwie, ich hoffe und wünsche uns allen, dass wir keine Fliege auf der Nase brauchen. Was für eine Geschichte. Und dass wir nicht die Finger in den Ohren haben. Und was ich noch mitgenommen habe heute Morgen aus diesem Gottesdienst, der noch lange nicht zu Ende ist, ist, dass jedes Wort eine Übersetzung braucht, oder? Wenn ich von einem Zeugnis spreche, das ich dir geben möchte, sitzt dein Kind da und denkt, ja, welche Note hast du bekommen? Das sind diese kanaanäischen Begriffe, für die wir uns so klar sind, oder? Und es ist gut, wachgerüttelt zu werden und einander die Worte zu erklären. Und ich habe heute Morgen auch für mich gebetet, dass Gott mir Worte gibt. Das ist ja immer so eine Zusammenarbeit Gottes mit dem Menschen. Nichts passiert einseitig. Alles ist Zusammenarbeit Gottes mit Menschen. Wenn ich das Wort Gottes lese, dann habe ich die Bibel, die kannst du kaufen am Büchertisch. Und ich brauche Gott, der in mir das Wort erklärt. Wenn wir Gemeinde bauen, dann baut Gott seine Gemeinde, aber es ist immer Menschen. Wenn keine Menschen da sind, kann Gott seine Gemeinde nicht bauen. Und wenn Gott sein Wort verkündigen will, dann ist es immer ein Mensch mit seinen Macken und mit seinen Fehlern, durch den Gott versucht, sein Wort in unsere Herzen zu bringen. Das macht mich, das macht uns demütig, oder? Und wir dürfen sein Wort empfangen. Wir haben noch nicht lange Pfingsten gefeiert und ich bin immer noch innerlich so beim Predigen, wenn ich dran bin, komme ich immer noch über diesen Gedankenansatz, was denn da passiert ist. Und wir haben ein Buch in der Bibel, das nennt sich Apostelgeschichte. Das ist, wie das Wort sagt, die aufgeschriebene Geschichte von Männern und Frauen, die Gott damals Apostel nannte, seine Gesandten, die mit Jesus unterwegs waren, die Jesus kannten, die das Ganze mit Jesus erlebt haben, bis zu diesem unglaublichen Moment, wo er auferstanden ist von den Toten, bis zu einem noch unglaublicheren Moment, dass sie sahen, wie er in den Himmel gegangen ist, bis zu noch einem unglaublicheren Moment, dass sie die Kraft des Heiligen Geistes empfingen und nicht wussten, wozu und was auf sie gekommen ist. Mich faszinierte das immer schon im Studium. Ich habe darüber Arbeiten schreiben dürfen, über die Apostelgeschichte, weil das Leben der ersten Christen ist. Heute Morgen, es gibt so für uns Kirchen in Deutschland so eine Agenda von Predigtexten, die man predigen kann. Und ich wünsche heute Morgen, dass in vielen, vielen Kirchen dieser angebotene Text gepredigt wird. Und ich werde es tun heute Morgen. Ich werde über Apostelgeschichte 4 ab Vers 32 bis 37 predigen. Das ist ziemlich am Anfang nach Pfingsten gewesen. Da kam der Heilige Geist auf 120 Jesusgläubige Menschen und sie wussten, dass er auferstanden war. Sie wussten, dass er lebt. Und jetzt kam er auf sie und sofort hat das eine Auswirkung gehabt, dass 3000 Menschen zum Glauben kamen, danach noch einmal 5000 Menschen zum Glauben kamen. Und in Apostelgeschichte 4 ist ja am Anfang, Kapitel 1 ist die Einleitung, 2 ist die Beschreibung dieses Heiligen Geistes, der die Gemeinde gestartet hat. 3 gab es diese Berichte von Petrus im Gefängnis, wo sie die Leute sofort mundtot machen wollten. Und 4 ist der Bericht über diesen Spirit, über diese Dynamik des Lebens der ersten Gemeinde. Da kamen die Christen, die Menschen zusammen und liebten Jesus und lebten jetzt zusammen. Und dann heißt es hier, ist ein bemerkenswerter Text. Die Menge derer aber, waren damals 15.000 Menschen plus, waren, die gläubig geworden sind, waren ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen. Denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Und es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnisse hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprer von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Wir können diesen Text nicht denken ohne das Thema Heiligen Geist. Das war noch so präsent, so anwesend, dass der Heilige Geist auf diese neuen Jünger kam, dass der Heilige Geist auf so viele Menschen kam, die ließen sich alle taufen auf den Namen von Jesus Christus und kamen jetzt jede Woche zusammen im Jerusalemer Tempel, aber sie kamen auch in ihren kleinen Häusern zusammen. Sie nahmen das Abendmahl, sie hatten die Lehre über Jesus jedes Mal, wenn sie zusammenkamen, haben sie die Bibel gelesen, sie haben zusammen gebetet und sie hatten Gemeinschaft miteinander. Und etwas spricht aus diesem Text heraus, das diese Menschen erfüllt hat, nämlich die Kraft des Heiligen Geistes, die sie zu einer bestimmten Lebensweise hier der ersten Gemeinde geführt haben. Die Menge derer aber, die gläubig wurden, das bezieht sich auf diese vielen, die da gerade zu Pfingsten in Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus fanden. Und das waren einfache Menschen. Das waren Handwerker, das waren zusammen mit Priestern und Leviten, waren ein paar Kaufleute dabei, wie wir aus den Passagen der Apostelgeschichte wissen. Aber das waren auch einige wohlhabende Menschen, wie Barnabas hier in unserem Text. Worshipper, Leviten, die angestellt waren an dem Tempel. Es gab viele Witwen, es gab viele Waisen, es gab viele Kinder, die damals besonders auf die Unterstützung der Gemeinde angewiesen waren. Wir haben es hier mit ganz normalen Menschen zu tun, die gläubig wurden an Jesus wie du und ich. In 4 Wochen feiern wir unser Tauffest an der Elbe, ein Riesengemeindefest. Wir haben jetzt 2 Täuflinge, wir genießen die Zeit miteinander, festzustellen, was passiert gerade mit mir. Jesus kommt in mein Leben und das krempelt mich zum Positivsten, was ich mir je vorgestellt habe, um. Das haben die Menschen dort auch erlebt. Gläubig werden, so viele gläubig wurden, heißt es hier in dem Text, gläubig werden, bezeichnet ja immer nur ein innerer Prozess im Herzen eines Menschen, den dieser Mensch erlebt, der das Evangelium von der Erlösung gehört hat. Der hört, dass da ein Gott ist, der uns liebt, ein Gott ist, der mit uns Beziehung haben will, aber ein Gott ist, der niemals Sünde kennt. Sünde ist nicht im Himmel, Sünde kommt bei Gott nicht vor. Und unsere Fehler verdunkeln unser Leben, das merken wir schon in Familien, oder? Wenn ein kleines Kind mal lügt oder mal was wegnimmt, dann verdunkelt das die ganze herrliche offene Kommunikation. Man schämt sich, ja. Kleine Kinder verkriechen sich unter den Tisch, hat meine Frau kürzlich gesehen, ja. Verkriecht sich unter dem Tisch, weil sie schlechtes Gewissen hat. Das ist der Zustand, mit dem wir leben und da findet Gott das überhaupt nicht in Ordnung, weil er sieht die Belastung auf unserem Leben und er brachte Christus, der ohne Sünde, sein eigenes Fleisch, sein eigener Sohn ohne Sünde unsere Schuld auf sich nahm. Das hat er der unsichtbaren Welt hingehalten, hat gesagt, wenn ein Mensch an mich glaubt, dann wirst du, unsichtbare, dunkle Welt, kein Anrecht mehr haben an diesen Menschen. Das ist das Evangelium. Und das haben Menschen erfahren und Menschen erlebt. Und Jesus hat noch nicht einmal vor dem Tod Halt gemacht, der da das Ende unseres diesseitigen Lebens markiert und ein Übergang in die weitere Dunkelheit, in das weitere Alleinsein des Menschen hinein zeigt. Nein, er ist da durchgegangen und hat uns aus dieser Konsequenz meiner Fehler, nämlich dann der Dunkelheit für immer, herausgeholt. Er vergibt mir meine Fehler und er vergibt mir die Konsequenz dieser Fehler. Und ich kann heute immer noch 2026 Jesus anrufen, der mich rettet und der kommt und zu mir kommt und bei mir Wohnung macht, wie Jesus es versprochen hat. Er will bei mir einziehen. Das ist, kurz gesagt, der innere Prozess, den man damit bezeichnet, wenn Menschen aus der Bibel gläubig geworden sind. Und über diese Menschen hier wird auf einmal berichtet, dass sie in einer Art und Weise großzügig wurden mit ihrem Besitz, wenn sie welchen hatten. Sie erlebten einen Zustand, als sie in die Gemeinde kamen, dass sie ein Herz und eine Seele wurden. Das Herz ist das Zentrum aller Menschlichkeit, aller menschlichen Vorgänge und Entscheidungen im übertragenen Sinn. Neurologisch kann man sagen, da ist noch das Gehirn. Aber das Herz, wenn die Bibel vom Herzen spricht, ist es das Zentrum der Entscheidungen. Das ist der Raum des Willens. Und es beschreibt in der Bibel hier diese gemeinsame Ausrichtung, die nicht nur eine Organisationsstruktur ist. Wo immer du Kirche als Organisationsstruktur wünschst, wirst du nicht glücklich werden. Du brauchst Jesus in deinem Herzen und Jesus baut mit dir nicht eine Organisationsstruktur, sondern einen lebendigen Organismus. Eine Beziehung, eine Kommunikation. Und das war der Antrieb für etwas, was die Bewegung mit Jesus ausmachte. Dass es eine Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen, gab. Und darunter waren viele, so wie wir auch, die Jesus nicht persönlich gesehen hatten, aber so viel Hintergrundwissen bekamen, dass sie verstanden, ich brauche ihn, weil er lebt. Und ich greife auf ihn zu. Gemeinde ist deshalb immer Herzensmitgliedschaft, nicht ein Unterzeichnen eines Papiers. Das bleibt so, konsequent bis zum Ende gedacht. Ein Herz und eine Seele kann ich dann werden mit anderen Menschen, wenn ich den gleichen Christus in meinem Leben habe. Das ist ein Geheimnis. So geht es in diesem Abschnitt also darum, Lukas berichtet uns, hier verändert sich eine Grundeinstellung des Menschen durch den Glauben an Jesus zu Absicherung und Besitz. Zu Absicherung und Besitz. Ich möchte mal ganz kurz die wirtschaftlichen Verhältnisse zur Zeit der Jerusalemer Gemeinde bezeichnen. Darüber gibt es ganz viel Material, auch neuere Forschungen. Aber ich weiß nicht, ich habe auch alte Bücher im Studium gelesen, die sich mit der wirtschaftlichen Situation, mit den Verhältnissen der damaligen Gemeinde beschäftigt haben. Die Menschen, die damals zu Jesus kamen und über die jetzt dieser Text geschrieben steht, waren von grundlegenden Herausforderungen geprägt. Grundlegend. Der Nahe Osten war damals schon wirtschaftlich komplett instabil. Das Wasser war knapp. Hungersnöte traten unerwartet ein. Der Handel, der damalige Handel, auch als die Römer kamen, war unbeständig. Und die römische Besteuerung belastete die Bevölkerung erheblich. Publius Sulpicius Quirinius, Lateinlehrer, verzeihen mir, wenn das nicht ganz passte. War der kaiserliche Legat, der Statthalter von Syrien, auch für Jerusalem zuständig. Und er wurde von Kaiser Augustus beauftragt, den Verwaltungswechsel zu organisieren. Die Römer haben ein Steuersystem eingeführt, soweit ihre ihre Macht und ihre Auswirkungen gingen in die Welt hinein. Und er verschärfte die damalige israelische Jerusalemer Krise des Nahen Ostens damit, dass sie römische Münzen eingeführt haben und ein Zahlungssystem für die Menschen eingeführt haben, die eigentlich Selbstversorgungswirtschaft praktizierten. Subsistenzwirtschaft nennt man das im Fachbegriff. Das war so hart. Heute haben wir ein anderes Tauschsystem. Heute haben wir eine marktorientierte Wirtschaft, die für den Verkauf produziert, damit wir Gewinn machen und damit von dem Gewinn ich dann mir wieder etwas anderes kaufen kann. Diese Selbstversorgerwirtschaft, die war aufgebaut auf die Kommunen, auf die Familien, auf die Dörfer, die sich hauptsächlich daran orientierten, dass sie den Verbrauchswert, den sie brauchten, produzieren. Dass sie für sich selbst produzieren, das stand im Vordergrund, nicht der Tausch und auch nicht das Reichwerden. Und der Handel, der war nicht verlässlich. Und dieser Kaiser, der hat dafür gesorgt, dass dieses römische Steuersystem kam, was die Leute in die Knie zwang. Und nach dem Tod des Herodes kam es zu verstärkten Überfällen und Aufständen, oft unter dem Deckmantel nationalistischer Ziele, gegen Rom, gegen die Regierung. Gruppen standen auf, Gruppen rebellierten, Gruppen demonstrierten, würden wir heute sagen. Und man kann sagen, dass nur circa 3-5% der Bevölkerung, und das hat häufig mit den Sadduzäern zusammengehangen, über Land und Wohlstand in Israel verfügten. 3-5% der Bevölkerung hatten Besitz und konnten diese schwierige Lage damals halbwegs bewältigen und allerdings auf Kosten der Schwächeren. Die Sadduzäer kommen in der Bibel oft vor, Jesus attackiert sie. Jesus geht auf sie los. Die Sadduzäer behaupten von sich, sie sind Geistliche, aber eigentlich sind sie nicht Geistliche gewesen, sondern eine Machtelite des ganzen Volkes und auch der Oberschicht, der herrschenden Oberschicht in Jerusalem. Über viele Jahrzehnte gewachsene Gruppen, viele wohlhabende Familien haben ein Netzwerk aufgebaut, sie stellten den hohen Priester, sie stellten die Angestellten des Tempels und sie führten eine Tempelsteuer ein. Und die Israeliten, die Bauern und die Handwerker, die mussten Tempelsteuer abgeben und sie mussten an die Römer Steuern zahlen. Und Bauern verschuldeten sich und das war das Werkzeug, um Bauern zu versklaven. Bauern brauchten zunehmend Geld, nicht ernten, um ihre Schulden an Tempel und Staat zu zahlen. Ansonsten kam das Eigentum weg. Also es existierte damals zur Zeit der ersten Gemeinde eine Schuldensklaverei. Menschen waren unter großen, großen Schwierigkeiten. Und in diesem Kontext wirtschaftlicher Not und sozialer Ungerechtigkeit gewann die Gütergemeinschaft der früheren Gemeinde ihre Bedeutung. Lukas zeigt Jesus sowohl in seinem Evangelium als Kritiker des Reichtums und Freund der Armen. Und jetzt liest sich dieser Text so: Die Menge aber derer, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung Jesu ab und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war kein Bedürftiger unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, die gläubig geworden sind, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Und es wurde jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Und Josef Barnabas, ein Apostel, genannt wurde, übersetzt heißt es Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprer, der einen Acker besaß, verkaufte diesen Acker, brachte das Geld zu den Füßen der Gemeindeleitung und sie sorgten für Ausgleich. Einen ersten Punkt möchte ich definieren, dass durch die Gegenwart des Heiligen Geistes in Menschen hineinkam, durch den Glauben an Jesus Christus, dass Großzügigkeit ein Ausdruck echter Einheit wurde. Das fandest du vorher nicht. Sie verstanden Großzügigkeit nicht mehr weiter als eine neue Regel von irgendwelchen Leuten. Ja, sie hatten die Religiösen, die Tempelsteuer einziehen, nicht Kirchensteuer, Tempelsteuern einzogen. Sie hatten das System, was ihnen mit Macht auferlegte, dass sie etwas abzugeben hatten. Und sie verstanden jetzt durch die Gegenwart des Heiligen Geistes Großzügigkeit als eine neue Erfahrung der Gnade Gottes. Ich finde es erstaunlich am Anfang der Apostelgeschichte, dass dieser Abschnitt drin steht, weil etwas, meine Beziehung mit Jesus macht etwas. Diese Erfahrung der Gnade Gottes heißt, ich habe einen in meinem Herzen, der für mich sorgt. Wir erinnern uns an Jesus, sein Aufruf in Matthäus 6, 33. Er spricht zu den Massen von Menschen in der sogenannten Bergpredigt. Sorgt euch nicht. Kümmert euch zuerst um das Reich Gottes und alles andere fällt euch zu. Verbindliche Nachfolge Jesu führte hier zu einem neuen Umgang mit materiellen Gütern. Es war nicht mehr Priorität, materielle Güter zu besitzen. Und die Anwendung für heute, die ich uns heute Morgen hier weitergeben möchte, ist, wenn die Gemeinde erlebt, dass sie durch Gottes Gnade und Gottes Liebe so zusammengestellt ist und eine Beziehung mit Jesus hat, dann wird das zu großzügigem Geben und Teilen führen, was wir wahrscheinlich bis heute noch gar nicht so erlebt haben, was auf uns zukommen kann. Ich habe große, große Hoffnung beim Lesen dieses Textes angesichts der Problematiken, die unsere Politiker bewältigen müssen, angesichts dessen, was von unserer Gesellschaft gefordert wird. Leute, die Rente reicht nicht mehr, das geht doch nicht mehr so weiter. Ich habe große Hoffnung, dass mindestens bei denen, die eine Beziehung mit Jesus haben, die eine Beziehung mit dem Heiligen Geist haben, die in der Gemeinde verankert sind, dass eine Weisheit vom Himmel kommt zu einem Verhalten, das wir vielleicht heute noch gar nicht kennen. Sollte etwas passieren, was wir heute noch gar nicht kennen, habe ich wegen diesem Text Vertrauen, dass es auf die Kirche Jesu kommt und dass wir eine Versorgungsstruktur erleben werden, die uns helfen wird, durchzukommen durch harte Zeiten. Aufgrund der Auferstehung von Jesus Christus, aufgrund der lebendigen Beziehung, die in dir und in mir schlummert, in dir und in mir ist. Was wir hier weiter sehen in diesem Text ist, im Umgang mit Großzügigkeit als Ausdruck echter Einheit in einer Kirche, in einer Gemeinde, ist, dass hier kein moralischer Druck mehr ausgeübt wird. Kein moralischer Druck. Keine Steuer mehr, sie wussten über den Zehnten Bescheid aus dem Alten Testament, aber niemand hat moralischen Druck ausgeübt, sondern dieses großzügige Geben ist eine natürliche Frucht einer echten Gemeinschaft mit Jesus, mit dem Heiligen Geist und miteinander. Und Barnabas, der dann hier auftraut, ich finde das auch stark, der Name ist Sohn des Trostes. Sohn des Trostes. Wir haben viele Söhne und Töchter des Trostes in unserer Gemeinde. Da musst du nicht Barnabas heißen. Darf es einfach sein. Aber der war einer von denen, die etwas besaßen. Wir wissen auch gar nicht weiter, wie hat er sich zu Jesus bekehrt, wie kam es dazu. Aber er markierte hier eine Botschaft und sagt, Christsein ist geistlich. Wir können die Folie ruhig nochmal dran lassen. Christsein ist geistlich, habe ich auch mit Ausrufezeichen. Ja, Christsein bedeutet zuallererst, wir kümmern uns um das Wort Gottes, wir lesen die Bibel, wir suchen geistliche Ansätze. Aber nicht nur, sagt Barnabas. So ein bisschen Jakobus-mäßig drauf, ja. Täter und Hörer des Wortes. So, du musst es auch tun. Ja? Und Barnabas macht hier ein Statement in die Gemeinde hinein und er zeigt oder erinnert mit seinem Handeln, dass materielle Nöte nicht ignoriert werden können. Weder persönlicher Art und ich kriege ja wenig mit was in unserer Gemeinde alles passiert. Das ist auch richtig gut, weil, wie sagt Jesus, wenn du gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Also so ein bisschen, hey, tu es demütig, mach kein Aufsehen, erzähle auch niemandem drüber, tu es einfach. Segne andere. Hier läuft so viel von einzelnem Engagement in der Gemeinde, aber eben auch von einem Geben in die Gemeinde, damit wir evangelisieren können, Gottesdienste haben können, damit die alte Technik ausgewechselt wird. Wir sitzen hier als Rangerleitung zusammen und denken, oh weia, wir sind an einem Punkt von 28 Jahre Ranger und nicht nur das Zelt ist kaputt, jetzt ist der Hänger kaputt und jetzt geht das kaputt. Das scheint natürlich zu sein. Alles geht, ist der Vergänglichkeit ausgelegt. Ja? Und ich wünschte mir eigentlich, ich bräuchte überhaupt kein Geld. Aber wir sind in diesem System. Barnabas sagt, nein, materielle Nöte sollen von uns, wenn wir sie sehen, nicht ignoriert werden. Es zeigt, dass wir ein Herz für den anderen haben. Das ist mein erster Punkt hier heute Morgen, dass wir erkennen in diesen 5 Versen, dass Großzügigkeit ein Ergebnis ist der Beziehung mit Jesus Christus, weil ich meine, da liegt ja auch für mich eine Logik drin, wenn ich den Gott habe, der alles besitzt und das wirklich erkenne in meinem Inneren, dann werde ich Ruhe über meinen sozialen Stand, den ich gerade hier in Deutschland habe. Aber das bleibt eine menschliche Herausforderung, oder? Es kann sein, dass ich trotzdem die Panikattacken bekomme, wenn ich an meine Zukunft denke. Nur die Tatsache ist, dass diese Wahrheit über Christus greifen muss in unserem Herzen. Auch für uns junge Leute, auch für die junge Generation, wenn jetzt die Gesellschaft sagt, pass auf, wir sorgen für euch, wir machen jetzt neue Modelle, wird nicht das Modell eure Antwort sein für eure Lebenszukunft, sondern es bleibt die Beziehung mit Christus, die die Antwort ist für eure nächste Generation der Lebenszukunft, die ihr habt. Und es ist gut, weiter für unsere Regierungen zu beten, dass die Weisheit vom Himmel kommt. Aber es bleibt, dass Nummer eins ist Jesus. Nummer eins ist die Beziehung mit Gott, die ich suchen muss, die ich festhalten muss, wo ich einen Parallelbund binden muss für alle Rangers, die hier sind, von unserer gestrigen Anna. So, es gibt einen zweiten Punkt. Es gibt diese, noch einmal verstärken, diese Freiwilligkeit statt Zwang. Es fällt hier richtig auf, wenn wir uns dieses wirtschaftliche System ein bisschen vergegenwärtigen, dass hier ganz bewusst entgegen gehandelt wird, der zwei Systeme Roms und der Machtelite Israels. Wir investieren freiwillig. Und diese Jünger hier, diese Gemeinde hier, sie setzten ganz bewusst gegen die Forderungen von Opfern. Also nicht Opfer im Sinne von, ich bin ein Opfer, sondern es wurde verlangt, Opfer zu geben. Die Römer verlangten Opfer von dir, der Staat verlangt Opfer von dir und das religiöse System damals forderte Opfer von den Menschen. Und die neue Methode war hier ein bewusstes, freiwilliges Investieren, ein freiwilliges Handeln in den Menschen und in die Bedürfnisse der Gemeinde zur Ausbreitung des Evangeliums. Wir sehen hier richtig, wie das zum Thema gemacht wurde. Ich will geben. Ich will regelmäßig geben. Paulus etwas später schreibt dann eine kleine Anleitung und sagt, pass mal auf, wenn ich zu euch komme, dann macht das doch einfach so, ihr wollt sammeln, ihr wollt einen größeren Betrag für eine andere Gemeinde geben, legt euch doch am Montag schon das Geld weg für die kommende Woche. Es war damals so der Wochenlohn noch, heute haben wir ja monatsweise unser Einkommen. Legt es euch doch weg und dann, wenn ich komme, mit bewährten Leuten, dann nehmen wir das mit, gesammelt. Da war ein Entgegensetzen gegen die Forderungen. Und vielleicht hilft das dem einen oder dem anderen. Die ganze Gesellschaft unserer Zeit, wir regen uns auf, die wollen da oben immer mehr steuern. Und wir sehen, vor 2000 Jahren war es nicht anders. Und nur, dass ich mich aufrege, ändert da oben sich überhaupt nichts. Was sich aber ändert durch mein Aufregen, ist, dass ich bitter werde. Und hier sehe ich in diesem Text, dass die Christen einen Weg versucht haben zu gehen, zu sagen, ich wende mich weg von diesem immer, ich halte es nicht mehr aus, die werden immer reicher und ich habe immer mehr zu kämpfen. Ich werde jetzt geben. Ich werde mich jetzt konzentrieren auf ein freiwilliges Geben. Ich lasse mir nicht mehr vorschreiben, dass ich zu geben habe. Ja? Jeden Monat siehst du auf deiner Lohnsteuerkarte, aha, Steuern. Ja. Und wenn das mein Alltag ist, Steuern, ja, gut, jetzt haben wir als Freikirche wahrscheinlich kaum oder sehr wenig Menschen, die noch in die Kirchensysteme zahlen. Ich hoffe, dass du deinen Frieden gefunden hast, wenn du früher dich darüber aufgeregt hast. In unserer Gemeinde darfst du ja diesen Frieden leben, Freiheit. Ja. Aber ich will lernen aus diesen Texten heraus, dass ich mir bewusster mache, wenn ich mich freiwillig entscheide zu geben, dann bewahrt das auch mein Herz, ständig danach zu gucken, dass der Staat irgendwie mich ungerecht. Es darf mich nicht zur Bitterkeit führen. Damit rede ich nicht die Probleme schön, damit sage ich nicht, der Staat macht alles richtig. Aber wir stecken in einem ewigen Dilemma. Diese neue Methode war ein freiwilliges Investieren in den Menschen und in die Bedürfnisse der Gemeinde zur Ausbreitung des Evangeliums. Was kann die Anwendung für uns heute sein? Dass ich dir predige, echte Großzügigkeit, die Gott liebt, kann nicht erzwungen werden. Und wir möchten uns auch so verstanden wissen, wenn wir von vorne Projekte ankündigen, ja, wir brauchen wieder dieses, wir brauchen wieder jenes, dass wir in keinster Weise daran denken, es irgendwie auf dich zu legen, dass du dich unter Zwang gesetzt sein solltest. Niemals. Wir möchten informieren. Und echte Großzügigkeit kann und darf, kann nicht erzwungen werden. Kann nicht erzwungen werden. Es gibt ein paar Unternehmer, ein paar Milliardäre, die dem Staat angeboten haben, hier, ich gebe dir 10 Millionen, ich will nichts dafür haben. Es gibt Einzelne, die das versucht haben, um irgendwas zu retten in unserer Geschichte der Bundesrepublik. Aber das Allgemeine ist, dass kein Mensch Großzügigkeit lebt, wenn es erzwungen ist. Wenn deine Kinder dich zwingen, als Papa und Mutter großzügig zu sein, geht dein Herz zu. Kinder, ihr solltet das nicht versuchen. Ihr solltet andere Wege gehen. Es gibt viele andere Wege, wo ihr euch einschleimen könnt, aufrichtig. Aber setzt eure Eltern nie unter Druck. Das bringt den Eltern und euch nie was. Setzt auch deine Kinder nicht unter Druck, großzügig zu sein. Ja, du musst viel helfen, mein Sohn. Schwierig, ganz schwierig. Es geht darum, dass Menschen so von der Gnade Jesu durchdrungen sind, dass sie erkennen, dass materielle Mittel dem Nächsten dienen und nicht mir. Vielleicht werden wir die Weisheit Gottes aus diesem Text noch brauchen, um die Lücken des kommenden Rentensystems in unseren Familien so auszugleichen. Wir wissen es heute noch nicht. Und dann haben wir ein drittes. Lass die Folie dran. Nicht jeder muss und wird Besitz verkaufen, sondern jeder wird nach seinem Gewissen handeln. Das Gewissen ist etwas, was Gott dem Menschen geschenkt hat. Und wo ein Mensch zu Jesus Christus kommt, da kommt der Heilige Geist auch und nimmt sich unseres Gewissens an. Wir haben Erfahrungen gemacht, dass in bestimmten Bereichen unseres Lebens unser Gewissen abstumpfen kann. Ich weiß aus der Seelsorge von Menschen, die sagen, ich war erschüttert, als ich den ersten Porno geguckt habe. Aber nach dem 10. dachte ich, naja, das machen ja alle. Unser Gewissen kann manipuliert werden durch die Anwendung von außen. Aber wenn wir zu Jesus kommen, dann haben wir trotzdem noch ein Gewissen. Und das Gewissen kann wieder in eine gesunde Richtung gebracht werden durch das Lesen der Wahrheit des Wortes Gottes, das Wasserbad des Wortes Gottes. Das kann Zeit brauchen, aber es wird wieder geschärft. Und ich bin tief überzeugt, dass der Heilige Geist zu uns Menschen spricht, auch gerade aus diesem Text. Und wenn wir dann zu Hause, das machen wir heute nicht, den Kontext lesen, was noch danach kommt, kommt eine sehr spannende Geschichte der Urgemeinde. Dann sehen wir, dass der Heilige Geist zu uns sprechen wird. Und Ich möchte dir sagen, dass Jesus dich niemals gegen dein Gewissen zu etwas zwingen wird. Achte auf Frieden in deinem Herzen. Auch wenn der Druck so groß ist, achte auf Frieden in deinem Herzen. Nicht jeder wird Besitz verkaufen. Und das dritte und letzte, was ich hier sehe, ist, dass das eine Verknüpfung ist, dass diese gelebte Gütergemeinschaft in direktem Zusammenhang steht mit dieser kraftvollen Apostelverkündigung von Jesu Auferstehung. Da heißt es, und die Apostel, mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis, und da ist das Zeugnis als Bericht, als Erfahrung. Ich habe etwas gesehen von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen und das führte zu diesem Phänomen, dass Christen wirklich eine Erfahrung gemacht haben, ich bin gar nicht abhängig von dem Geldsystem. Es geht gar nicht um viel haben und wenig haben. Es geht darum, Gott zu kennen und dann komme ich mit übernatürlichen Phänomenen zusammen, wie beim Besuch einer aus unserer Gemeinde, die ist 90 Jahre. Und die sagte mir mit 90 Jahren, wir saßen am Tisch beim Kaffee, feierten Geburtstag, 90 Jahre. Und sie sagte, seit ich zu Jesus Christus gekommen bin und angefangen habe, meinen Zehnten freiwillig zu geben, habe ich mehr Überfluss, und zwar in allen Bereichen meines Lebens, nicht nur finanziell, in allen. Und dann fing sie an zu erzählen und zu erzählen und zu erzählen und zu erzählen. Zeugnis eines Menschen, der 90 Jahre auf diesem Globus lebt. Ich kenne ein Leben vor Jesus, da hat es nie gereicht. Ich kenne ein Leben im Überfluss, weil ich dieses Prinzip verstanden habe, Jesus first. Und das wird uns retten in unseren Systemen und Herausforderungen dieser Zeit. Diese kraftvolle Apostelverkündigung, dieses ganze Evangelium von Jesus, dieses Hören auf ihn, beides kommt aus dem Wirken des Heiligen Geistes. Ähnlich wie die Gemeinde entstand, sehen wir hier in diesem Text, wie eine Freiheit entstand von Angst vor Mangel durch das Wirken des Heiligen Geistes. Ich sag's nochmal, keiner konnte die Gemeinde Jesu starten, außer der Heilige Geist. Und heute leben Menschen in so großer Angst vor dem Mangel, den sie vielleicht erleben könnten. Und was wir hier sehen ist, wir haben das nur skizziert, wie die wirtschaftlichen Verhältnisse damals aussahen. Aber als ich das wieder las in den Büchern, dachte ich, Mensch, unser Zustand ist anders, aber auch ähnlich. Es führt zu ähnlichen Ergebnissen. Wir machen uns wahnsinnig Sorgen. Wir haben so einen Druck. Ja, 50% von deinem Einkommen geht woanders hin. Es heißt Rentenversicherung, oder? Heißt es bei dir auch Rentenversicherung? Und eine Versicherung schließe ich für wenig Geld ab mit dem Ziel, dass in einem Fall, ich komme in eine große Notlage, mir dann geholfen wird. Hausratversicherung, Haus brennt ab. Du zahlst dann ein paar hundert Euro jedes Jahr, aber dann wird ein Millionenbetrag da verlässt sich der Mensch drauf. Und Rentenversicherung heißt, wir zahlen unser Leben lang und dann verlassen wir uns drauf, dass wir ab 67 dann ein gutes. Und da kriegst du 48%. Und ich predige hier nicht, um die Regierung zu richten. Ich predige, um einfach dieses Verhältnis mal aufzustellen. Damals, die Jünger Jesu hatten mit ihren Steuersystemen zu kämpfen und gesagt, das hält kein Mensch mehr aus. Und wir sagen heute, boah, das knallt. Und wir haben denselben Jesus wie damals. Und ich mache uns Mut, dass wir in unseren Familien, dass wir darüber beten, dass wir darüber nachdenken, aus diesem Aspekt heraus, Jesus, mach was in unserem Leben und hilf uns und zeig uns. Worship-Team kann gerne nach vorne kommen. Beides kommt aus diesem Wirken des Heiligen Geistes heraus. So wie die Gemeinde Jesu entstand, so kann der Heilige Geist Freiheit von Angst vor Mangel in mir und dir diese Freiheit schaffen. Menschen kamen zum Glauben und wurden frei von der inneren Last ihrer damaligen Versklavungen, ihrer inneren Last der damaligen Versklavungen, nicht die äußere Last, die nahm sie mit, da war Verfolgung, bis Claudius, bis Domitian, die Kaiser haben die Christen verfolgt, aber in ihren Herzen Und jetzt komme ich zum Schluss, war etwas ausgegossen. Und ich starte mal mit Römer 5, Vers 5. Und Paulus sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Wer das glaubt, wer das schon erfahren hat, da ist eine Liebe Gottes, die ausgegossen ist. Da ist eine Liebe, die ausgegossen ist. Bist du schon mal so, hast du schon mal eine Erfahrung gemacht, wo du, so meine Schwiegermutter ist jetzt heimgegangen und wir hatten die Beerdigung diese Woche, aber dieses letzte Dreivierteljahr, wann immer wir sie besucht haben, ich habe so viel Liebe von ihr entgegengeschlagen bekommen, muss ich fast sagen. Ich komme in ihr Zimmer und sie, Sigi, dass du meine Tochter bekommen hast. Danke für alles, was du getan hast. Jedes Mal, am Anfang der Begrüßung, am Ende der Begrüßung, nochmal mittendrin. So viel ausgegossene Liebe einer Frau am Ende ihres Lebens. Mutti, alles gut, ja, alles gut, ich mach das gern. Bla, 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 bla. Du hast diese Liebe nicht mehr stoppen können. Und millionenfach mehr ist da ein Vater im Himmel, der darauf wartet, seine Liebe, die er für dich hat, auszugießen, immer und immer wieder in unsere Herzen. Und dann heißt es im Epheser 2, Vers 4, wir starteten mit Kolosser, jetzt kommen die Freaks für Epheser. Epheser 2, Vers 4 heißt es, aber Gott, jetzt hör das mal aus diesem Aspekt des Umgangs mit Besitz, mit Versicherungen, mit Versorgung. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist immer ein unverdienter Wusch auf dein Leben und es macht dich wieder glücklich. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Damit er in den kommenden Zeiten, und das sind nicht nur die Äone, die noch kommen, also wir gehen ja ganz schnell als Christen sagen, ja, es ist die Ewigkeit. Nein, es sind die kommenden Zeitabschnitte der nächsten Generationen. Damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade, durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Hier ist so viel von Reichtum und Reich gesprochen. Überschwänglicher Reichtum. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat zuvor, dass wir darin wandeln sollen. Der Titel meiner Predigt ist Identität vor Besitz, wie die Gemeinde ihre Einheit neu definiert. Ich glaube, dass da eine kommende Weisheit Gottes für sein Volk ist, die im Blick auf Rentenversicherungen, auf Blick auf Löhne, auf Blick auf Geldanlagen, es ist alles weit entfernt von uns. Und ich bin da auch weit entfernt davon zu predigen, dass wir eine Stimmung kommen und sagen, es ist mir alles egal, ich warte jetzt nur noch auf Jesus, alles nur noch Jesus, ich mache gar nichts mehr. Weit entfernt. Wir können planen, wir können arbeiten, wir können anlegen, wir können das alles machen. Und wir können darauf warten, dass Gott zu unseren nachkommenden Generationen reden wird, was sie und was wir tun sollen. Und er wird seine Gnade für uns ausgießen. Er hat Werke vorbereitet für uns, die wir heute noch nicht sehen und heute noch nicht kennen, dass wir dann darin wandeln sollen. Für das, was wir nicht tun können, sorgt er. Und das, was wir tun können, da wird er uns die Weisheit geben, dass wir das umsetzen, auf die Straße bringen. Entscheidend ist, dass wir uns dem Wirkbereich des Heiligen Geistes nicht verwehren, sondern dass wir uns in ihn hineinbewegen, in die Kraft des Heiligen Geistes hineinbewegen und begeben und darin bleiben. Die Botschaft der Urgemeinde war niemals am Ende der Briefe, die sind alle verhungert, sondern Gott hat sich um sie gekümmert. Da gab es Geschichtsepochen, die sich verändert haben. Wir leben auch in diesen veränderten Zeiten. Aber eins bleibt stabil. Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und die ausgegossene Liebe findet heute noch statt bei denen, die das glauben, dass Gott Liebe ausgießt. Und ich möchte dir auch entgegentreten mit offenen Armen und dich abholen, der du denkst, ich bin überhaupt nicht würdig, dass Gott seine Liebe in mich ausgießt. Und Gott sagt dir, welches Recht hast du überhaupt, über dich so zu denken, wenn ich dich zu meinem Sohn mache, dann bist du würdig in meinen Augen. Wenn ich dich erlöse und errette, habe ich dir bereits meine Liebe schon gezeigt. Leg diese Lüge ab und komm zu mir in meine Arme, zu einem Vater, der seine Liebe in dich hineingießen möchte. Verabschiede dich von religiösen Systemen, die nicht viel bringen. Sondern lauf in eine Ebene von Beziehung und Freundschaft. Dass Gott seine Arme um dich wickelt, wie ein Parallelbund. Dass Gott seine langen Arme um dich wickelt. Großzügigkeit. Ist ein Ausdruck echter Einheit, die freiwillig stattfindet und die dadurch garantiert wird, dass die Auferstehungskraft in uns wirkt. Und ich möchte für uns beten. Jesus Christus, wir danken dir für diesen Bericht der Urgemeinde. Schade, dass er so kurz ist. Aber wir erkennen darin eine Großzügigkeit, die geboren wurde von einem Glauben an dich. Wir erkennen darin eine Prioritätenverschiebung, dass nicht der Besitz und die Zahl auf meinem Bescheiden und auf meinem Konto das Maßgebende sind, sondern du bist der Geber von allem und der Versorger. Und Jesus, wir sind so gesellschaftlich, menschlich geprägt, materialistisch geprägt, dass wir deine Prägung brauchen. Und ich bitte dich prophetisch für jede Gemeinde in Deutschland, auch für unsere Gemeinde, für jeden Christen, auch für uns als Christen in unserer Gemeinde, die wie hier eine gewisse Einheit leben aus der Beziehung mit dir, Jesus, dass du zu uns sprichst, dass du uns vorbereitest, dass wir uns Zeit nehmen zur Vorbereitung, wo wir deine Stimme hören. Und wahrscheinlich werden wir die nächsten Jahre nicht viel hören, wir werden einfach laufen und gehen. Aber wir bitten dich heute Morgen mit diesem Gebet, dass du die Weichen stellst in unserem Leben. Und dass du dich als Versorger für uns, für die Kinder unserer Kinder erweist, wie du es schon vor 2000 Jahren getan hast bei denen, Jesus, die in einem komplizierten wirtschaftlichen und diktatorischen System mit dir unterwegs waren. Die an den Systemen, an den Veränderungen der Systeme nichts ändern konnten, aber die dich festgehalten haben, Jesus. Schaffe diesen Glauben in uns. Schaffe diese Beziehung zum Heiligen Geist in jedem von uns. Zeig uns die Freundschaft, Vater, die du mit uns hast und willst, und gib uns die Kraft, 100% alles auf diese Karte zu setzen. Die Freundschaft mit dir, Heiliger Geist. Die Freundschaft mit dir, Vater im Himmel. Die Freundschaft mit dir, Jesus. Und dieser Spirit erfülle dein und mein Herz. Und jetzt darfst du zugreifen im Gebet und das anwenden für dich persönlich. Vielleicht bist du hier heute Morgen mit so viel Ängsten, dass du es ablegen und sagen, ja, Jesus, das höre ich, mach du mich jetzt frei. Ich empfange von dir den Glauben für eine gesicherte Zukunft. Jesus verspricht uns nicht Reichtum und Millionen. Er verspricht uns, dass er mit uns geht. Heiliger Geist, komm auf uns. Vielleicht findet bei dir dieses Klopfen an deinem Herzen statt, dieses Fragen, wo liegen deine Prioritäten? Und immer wieder neu spricht der Heilige Geist zu uns. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns begleitest in diese Woche mit diesem Thema, dass du zu uns sprichst, dass du mit uns über unsere Prioritäten redest und dass wir immer wieder Statements machen mit den Worten und mit Großzügigkeit, Jesus, zu Menschen, die du uns vor die Füße gelegt hast, um das zu erleben, was wir heute Morgen hier sehen in der Apostelgeschichte. Und der Friede Gottes bewahre unsere Gedanken und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn, auch zu diesem Thema der Zukunft, die du hast und die Gott für dich hat. Nimm dir noch ein bisschen Zeit mit Jesus. Vielleicht redest du mit ihm, vielleicht hörst du einfach nur, vielleicht genießt du einfach nur die Stille.